Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Das geteilte Europa war niemals friedlich und das geteilte Deutschland war niemals glücklich. Das sagte Präsident Selenskyj diese Woche im Bundestag, verbunden mit einer Absage an eine Teilung und Spaltung seines Landes als Preis für ein Ende des Krieges. Nach der Wiederaufbaukonferenz in Berlin und vor dem Friedensgipfel in der Schweiz fragen wir im Wortwechsel, wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden und könnte Putin sich am Ende durchsetzen? Darüber diskutieren Sabine Adler, die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, Christoph Heusken, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, und Inga Solti, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sabine Adler, pünktlich jetzt kurz vor dem Friedensgipfel in der Schweiz meldet sich in Moskau Wladimir Putin mit einem Friedensvorschlag. Was bietet er an?
Den hat er gemacht bei einer Tagung, bei einem Treffen im Außenministerium in Moskau. Und er hat darin ausgedrückt, dass er und Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit sind. Und er habe auch jemanden, mit dem er verhandeln könne. Dazu komme ich gleich. Seine Hauptforderungen sind der vollständige Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischje. Und zwar in den Verwaltungseinheiten, also nicht nur aus den Gebieten, die die russische Armee besetzt hält, sondern auch aus Städten wie Saporischje, Cherson, die ja noch gar nicht eingenommen sind von den russischen Truppen. Dann sagt er, dass die Ukraine ihre Pläne, der NATO beizutreten, aufgeben muss. Sie muss den Status der Regionen Krim, Sewastopol, Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischje als Teilgebiete der Russischen Föderation anerkennen. Das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, vor Verhandlungen, das ist also Bedingung für Verhandlungen. Die westlichen Sanktionen müssten aufgehoben werden gegen Russland. Und das alles, so sagte Putin heute, würde den Konflikt eben nicht einfrieren, sondern ihn zu einem endgültigen Abschluss bringen. Das sei ein echter Friedensvorschlag. Und er sagte auch, wenn die Ukraine und die westlichen Länder einen solchen Vorschlag ablehnen würden, dann seien sie für den Fortbestand des Konflikts verantwortlich. Und vielleicht noch eine erste Reaktion, die ließ natürlich nicht lange auf sich warten, aus Kiew. Da hat der Präsidentenberater von Volodymyr Selenskyj, Podolyak, gesagt, dieser Vorschlag biete keine Möglichkeit für einen Kompromiss, denn der Vorschlag und die ukrainischen Positionen sind zu weit voneinander entfernt. Putin, so sagte es Podolyak, wolle die Agenda in der Schweiz, also bei der Friedenskonferenz, kapern. Und die Ukraine, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das auch das Treffendste, soll ihre Souveränität aufgeben und ihre Niederlage eingestehen. Soweit die ersten Reaktionen.
Christoph Heusken, versucht Putin mit dieser Stellungnahme sozusagen vor die Welle zu kommen, vor der Friedenskonferenz. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Ja, das ist ein typisches russisches Vorgehen. Wenn irgendwo etwas passiert, dann will man irgendwie Sand ins Getriebe streuen. Und so ist das jetzt hier auch erfolgt. Ein Vorschlag, der, wenn man ihn so mal, die Sachen vielleicht nicht näher verfolgt und sagt, ja, ist doch schon mal ganz gut, soll man nicht mal sich hinsetzen, Verhandlungen wollen wir ja. Wenn man sich das näher anschaut, dann ist es in der Tat so, dass er von Kiew praktisch die Kapitulation verlangt. Ich will nicht ausschließen, dass einige, die auch weiter weg sind von diesem Konflikt, sagen werden, ja, ist doch prima, jetzt sollen mal die Ukrainer sich an den Tisch setzen. Und das ist ja auch immer das Ziel von Putin gewesen. Kann er irgendwie einen Spaltpilz treiben in die internationale Gemeinschaft, die ja jetzt gerade die Ukrainer wieder versuchen zu sammeln bei dieser Konferenz in der Schweiz?
Inga Solti, aus Ihrer Sicht von der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus, wie bewerten Sie diesen Vorschlag aus Moskau?
Naja, es ist natürlich, wie das aus Kiew auch verlautete, nicht akzeptabel. Wir haben es also mit zwei letztlich nicht akzeptablen Bedingungen beiderseits zu tun, maximalistischen Positionen. Das ist natürlich für ein Ende des Krieges jetzt nicht in erster Linie verheißungsvoll. Und trotzdem könnte eine Situation entstehen, in denen beide Seiten erkennen, dass sie ihre maximalistischen Positionen nicht werden durchsetzen können und man dann diese Versuche in der Schweiz aus Kiew, aus Russland aufnehmen kann, um dann doch zu einem Kompromiss zu kommen.
Nun ist das Schweizer Treffen kein Verhandlungstreffen, sondern eine Konferenz, in der ausgelotet wird. Eine, an der der Aggressor nicht teilnimmt, er wollte nicht teilnehmen. Was bringt sie, Frau Adler?
Ja, das ist tatsächlich so, dass auch das heute von Putin anders dargestellt wurde. Putin hat gesagt, man sei gar nicht eingeladen worden. Die Schweizer Präsidentin, das ist Viola Amherd, die sagt, Russland wurde durchaus eingeladen, hätte aber sofort klargemacht, man würde nicht teilnehmen. Darf ich noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen? Ich habe nämlich gemerkt, dass ich eine Information schuldig geblieben bin, ich angekündigt habe, nämlich den Verhandlungspartner, den Putin nennt. Er nennt ja ausdrücklich nicht Selenskyj, das hat er in den vergangenen Tagen immer wieder deutlich gemacht, weil er sagt, Selenskyjs Amtszeit ist abgelaufen. Er ist nicht mehr der legitime Präsident und somit hätte er also auch bei solchen Verhandlungen nicht als sein Gegenüber Platz. Er macht einen anderen Verhandlungsführer aus, nämlich den Präsidenten der Werchowna Rada, also des Parlaments. Und Putin ist jetzt der Deuter der ukrainischen Verfassung. Also Putin kennt die Verfassung der Ukraine genauer als die Ukrainer selbst und auch als das ukrainische Verfassungsgericht. Er sagt, dass es eben so sei, dass nur das Parlament jetzt in diesen Zeiten die Rolle des amtierenden Präsidenten bestimmen könnte, besetzen könnte. Das wäre dann der Parlamentspräsident. Beziehungsweise er sagt auch, dass auch das Oberkommando über die Streitkräfte auf den Parlamentspräsidenten übergehen würde. Und das ist schon eine Fortsetzung dessen, was wir in den Vorschlägen gehört haben. Putin stellt die Regeln auf, er bestimmt die Regeln, er nimmt nicht die Regeln, die eigentlich allgemein gelten, Völkerrecht zum Beispiel oder eben nationales Recht, sondern schafft sie selbst und möchte damit ein neues Regelwerk auch erklärtermaßen ja schaffen. Was kann die Schweiz bringen? Die Schweiz kann bringen, erstmal diese internationale Unterstützung deutlich zu machen, auch zu solchen Themen, die eigentlich nebensächlich erscheinen, zum Beispiel die Sicherung der Agrarwirtschaft, der Agrarexporte oder auch Gefangenenaustausch oder auch die Rückgabe der ukrainischen Kinder. Das ist ein wichtiges Thema allerdings. Auf solche Dinge kann man sich wahrscheinlich international sogar auch einigen. Das könnte auch in der Abschlusserklärung stehen. Aber mit Positionen der Ukraine, die sie deutlich macht. Und wenn man jetzt sich vorstellt, die Ukraine hat diese Staaten, diese Unterstützergemeinschaft oder einfach auch nur die Anwesenden, die sie noch nicht ausdrücklich unterstützen, hat sie erstmal am Tisch und sagt ihnen, was ihr die wichtigen Punkte sind, dann heißt das noch lange nicht, dass diese 80 oder 100 Vertreter der Staaten wirklich für die ukrainischen Positionen stimmen und sich sie zu eigen machen.
Jetzt ist ja sehr interessant, dass in dieser Woche die Wiederaufbaukonferenz in Berlin, das G7-Treffen in Mali, das noch nicht zu Ende ist, wo es um die russischen eingefrorenen Vermögen in der EU geht und die Zinseinträge, die zur Absicherung eines Kredites für die Ukraine verwendet werden. Auch dazu hat sich Putin geäußert, das können wir gleich noch mal im Genaueren sagen. Dreht sich Christoph Heusgen da international doch der Wind gegen Putin noch einmal mehr, dass er sieht, da sammelt sich jetzt auch in der Schweiz doch sehr massiv eine ganze Phalanx von Staaten, die zumindest daran interessiert sind, diesen Friedensprozess anzupacken und voranzutreiben?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, diese Reaktion ist eine Reaktion durchaus der Schwäche, weil er sieht, dass das, was er bisher versucht hat, nämlich die Ukraine zu schwächen, er hat immer gesagt, Europa, Deutschland, ihr seid alle Weicheier, ich habe den viel längeren Atem. Und jetzt muss er auf einmal feststellen, er kriegt eine Wiederaufbaukonferenz mit tollen Zusagen. Er hat jetzt auch ein Perpetuum mobile geschaffen, so ungefähr mit dem Fonds, aus dem jetzt also praktisch aus russischem Geld die Zinsen werden genutzt für Waffen. Und das wird unabhängig auch von amerikanischer Regierung sehen. Er hat den Gipfel in der Schweiz, den ich in erster Linie jetzt gar nicht so sehr bewerten möchte nach den Ergebnissen, sondern nach der Tatsache, dass es der Ukraine auch 2,5 Jahre nach dem Beginn des Krieges immer noch gelingt, nicht nur die engsten Alliierten, sondern auch Vertreter aus der ganzen Welt zusammenzuholen. Das heißt, dieses Bündnis steht. Und da muss er jetzt versuchen, Sand ins Getriebe. Sehr interessant ist auch das, was Frau Adler gerade gesagt hat, dass Putin, der ja seit langer Zeit immer wieder versucht, Selenskyj zu delegitimieren. Er wollte ja nie mit ihm sprechen. Ich glaube, er sieht, dass er da einen starken Partner hat. Ja, einer, der auftritt, der Sympathien hat, er wird, wo das Volk hintersteht, und er will ihn delegitimieren. Zu Beginn sagt er, das ist ein Nazi, können wir nicht. Jetzt sagt er, er sei nicht mehr verfassungsgemäß, wobei das nach meiner Lesart der Verfassung gar nicht stimmt. Er versucht wieder zu schwächen, Sand ins Getriebe, denn das ist ganz typische russische Propagandapolitik.
Wie bewerten Sie das, Inga Soldi?
Also ich beobachte, dass es natürlich eine verfahrene Situation ist, aber dass nach 2 Jahren des Krieges und auch der Überlegung, ob man den Krieg militärisch gewinnen kann, jetzt trotz maximalistischer Positionen auch wieder darüber gesprochen wird, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Und natürlich geht es um die Delegitimierung der Schweizer Konferenz. Trotzdem, glaube ich, kommen wir an einen Punkt, an dem der Krieg als für keine der beiden Seiten nicht gewinnbar erscheint oder sich eröffnet und beide Seiten Sorge haben müssen, auch was der Krieg an der Heimatfront bedeutet. Denn einerseits wird Zelensky von Putin delegitimiert, aber zugleich ist, wenn es jetzt Wahlen in der Ukraine gäbe, würde vermutlich Zelensky nicht wiedergewählt werden. Wir haben ja auch die Auseinandersetzung mit Arestovich, seinem Ex-Berater, mit der Militärführung. Also dass auch da auch die Auseinandersetzung über die hohe Zahl der Deserteure, der Ausschreibung von jetzt fast 100.000 Menschen zur Fahndung, weil sie sich dem Krieg entziehen. Also beide Seiten könnten an einen Punkt kommen, wo sie sich bewegen und dann Verhandlungen möglich werden, weil die oben nicht mehr weiterkommen mit ihren Zielen und die unten auch nicht mehr so wollen, wie sie sollen.
Interessant, Sie vermuten, dass Zelensky nicht wiedergewählt werden würde. Ist das ein Blick in die Glaskugel, Frau Adler?
Also ich weiß jetzt nicht, wie Herrn Solti auf diese Behauptung kommt. Es ist ja so, dass es immer wieder Umfragen gibt von ukrainischen Umfrageinstituten und man kann das im Übrigen auch in der Bevölkerung selber ganz gut messen, denn die Ukrainer sind jetzt überhaupt keine, anders als bei Putin, irgendwie zurückhaltend mit der Kritik. Also die Bevölkerung der Ukraine ist nicht zurückhaltend mit der Kritik an ihrem Präsidenten. Sie kritisiert ihn munter. Und die letzten Umfragewerte sagen, dass er 59% bekommen würde. Das war natürlich schon mal höher. Es liegen auch 2,5 Jahre Krieg dazwischen. Und es ist so, dass die ukrainische Verfassung Wahlen einfach nicht vorsieht im Krieg. Also das ist im Grunde genommen, da muss man so ein Fass auch gar nicht aufmachen. Da sind sich die Ukrainer, auch das ist gemessen worden in Umfragen und auch in der Werchowna Rada ist man sich da sehr, sehr einig über die Parteien hinweg, dass jetzt das Land wirklich etwas anders braucht als Wahlen. Denn es ist ja so, es sind nicht nur fast 10 Millionen Menschen außerhalb des Landes geflohen, sondern es ist ja auch so, dass Menschen in besetzten Gebieten sind, die von der russischen Armee besetzt sind, also wohl kaum wählen könnten. Und es gibt hunderttausende Soldaten an der Front. Also ein großer Teil der Bevölkerung könnte überhaupt nicht wählen. Eigentlich verbietet es sich eigentlich zu sagen, na ja, da sollen keine Wahlen stattfinden, weil wahrscheinlich nicht wiedergewählt würde. Also all das, nein, das ist nicht so, sehe ich vollkommen anders.
Kommen wir nochmal zu der internationalen Unterstützung für Zelensky. Klang eben schon an, Herr Heusgen. Er schafft es über mehr als 2 Jahre, auch in die internationale Öffentlichkeit immer wieder zu binden, argumentativ auch durchaus zu fesseln durch Reden. Nutzt er jetzt mit dieser Konferenz in der Schweiz, aber auch mit den Entscheidungen bei G7 oder mit der Wiederaufbaukonferenz ein gewisses Momentum, was ihn sozusagen an die Spitze der Bewegung setzt?
Ja, ich habe es auch beobachtet, dass so langsam eine gewisse Ukraine-Müdigkeit eingesetzt hat. Aber Zelensky ist es gelungen, oder auch durch die Choreografie dieser verschiedenen Ereignisse, ist es tatsächlich gelungen, wieder ein Momentum zu bekommen. Und wir hören ja auch bei den Zusagen von Europäern, auch Amerikanern, dass da die Botschaft ganz klar überkommt, wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Und ich glaube, dass das Putin dazu geführt hat, jetzt zu sagen, so, jetzt muss ich mal wieder meine Propagandamaschine anschmeißen und hier Unfrieden stiften.
Das war übrigens interessant, wenn ich das noch ergänzen kann, als Putin den Besuch in China absolvierte, da war am letzten Tag eine Messebegegnung in Hanin, also einer großen chinesischen Stadt an der Grenze zu Russland. Und schon da hat er sich geäußert über diese Konferenz, über diese Friedenskonferenz in der Schweiz. Schweiz und hat tatsächlich wirklich sehr erregt gesprochen und hat gesagt, da sitzen sie dann zusammen und sie wollen mir dann oder wollen Russland dann ein Ultimatum diktieren und wir sollen dann nur noch unterschreiben. Das heißt, man hat also gemerkt oder merkt es schon seit Wochen, wie es gärt. Und möglicherweise ist er mit seiner Absage dann eben doch sehr schnell gewesen. Allerdings muss man auch sagen, die Schweiz hat gefragt, ob Russland teilnehmen möchte. Er hat sofort absagen lassen. Aber die Ukraine für ihren Teil hat auch gesagt, diese Konferenz soll nicht von Russland dominiert werden. Wir wollen sie ohne Russland machen. Und dieser Versuch, das hat Herr Hoskin ja gerade schon mal gesagt, dieser Versuch jetzt tatsächlich mit diesem Vorschlag da die Agenda an sich zu reißen, ist natürlich so etwas dann doch mitzumischen.
Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht doch ein Zeichen der Schwäche. Er sieht sich schon jetzt einer großen Gegnerschaft gegenüber. Natürlich hat er die öffentliche Meinung hinter sich, aber wir müssen ja mal sehen, was
in
heißt
Russland.
In Russland, ja. Man muss ja sehen, was heißt das eigentlich? Frau Adler, Sie kennen das besser, aber da wird jetzt seit 2,5 Jahren ein Land auf Kriegswirtschaft getrimmt. Da wird der Großteil des Bruttosozialprodukts in Rüstungsgüter investiert, die werden produziert und dann lösen sie sich in Luft aus. Was ja nicht passiert ist, dass irgendwas an der Infrastruktur, also das, was in westliche Güter gibt es nicht. So, das langsam aber sicher, glaube ich, und das ist für mich ein Zeichen, wird es auch langsam eng für Putin.
Ja, andererseits ist es so, dass es ja tatsächlich gelungen ist, einen Teil der Öl- und Gasverkäufe weiter stattfinden zu lassen. Also Indien, China sind Ersatzmärkte. Russland verkauft zu unglaublich vielen niedrigeren Preisen Öl und Gas in Richtung dieser beiden Länder. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch die Sanktionen, das ist ja jetzt gerade ein ganz wichtiges, ganz heißes Thema, auch im Übrigen etwas, was innerhalb der westlichen Gemeinschaft ja gar nicht so eindeutig beantwortet werden kann, nämlich die Umgehung der Sanktionen durch etliche Anrainerstaaten Russlands, also Kasachstan oder diese ganzen Stans, wie es heute mal jemand formuliert hat. Diese Anrainerstaaten importieren sehr, sehr viele westliche Güter und diese Importraten und dann wieder deren Exportraten von Kasachstan zum Beispiel nach Russland schießen in die Höhe und es kommen eben tatsächlich sehr viele Dual-Use-Güter nach Russland. Denn das Problem ist, die Sanktionen verbieten ja die Einfuhr von Hochtechnologie und da gebe ich auch Christoph Heusken wirklich recht, dieses nur Konzentrieren auf die Rüstungswirtschaft, das treibt jetzt erstmal die Zahlen optisch nach oben. Das stimmt. Die Bauwirtschaft hat zum Beispiel ein Plus von 35%. Aber wie errechnet sich das? Es errechnet sich im Aufbau neuer Rüstungsbetriebe, in der Ansiedlung von Menschen, die in den Rüstungsbetrieben arbeiten und eben diese gesamte Armee letzten Endes Angriffstätigkeit. Aber das ist ja nichts, was jetzt wirklich fundamental Werte schafft, Wohlstand erhöht in der Gesellschaft, jedenfalls außerhalb dieses Sektors.
Ich würde gerne kurz noch mal das Thema Sanktionen ansprechen. Inga Solti, beim Friedensgutachten 2024, was Sie führenden Friedensforschungsinstitute diese Woche vorgestellt haben, geht es ja auch darum, dass das Sanktionsregime gegen Moskau fortgeführt werden sollte. Das hatte gestern Abend auch noch mal eine Forscherin im Fernsehen gesagt. Sie sind ja Friedenspolitiker und Sicherheitspolitiker von Hause aus. Würden Sie mehr als auf Waffenlieferungen auf Sanktionen gegen Moskau weiterhin setzen?
Die Sache mit den Sanktionen ist natürlich, sie funktionieren dann, wenn sie mehrheitlich getragen werden. Und also die Einheit oder relative Einheit, die wir im Westen erleben, wird natürlich nicht gespiegelt durch eine Einheit der Weltgemeinschaft. Russland ist in der Hinsicht nicht isoliert. Und das erklärt dann natürlich auch die relative Stabilität des russischen Staates. Ich finde es trotzdem interessant, dass wir darüber diskutieren, was sind eigentlich die inneren Grenzen des russischen Staates, nicht, dass es um eine militärische Niederlage geht, aber zumindest Russland zu Verhandlungen zu bringen. Also Frau Adler, Sie haben ja lange die These vertreten, dass Russland gar kein Interesse an einem Waffenstillstand oder an einem Einfrieren des Konfliktes habe, dass Putin den Krieg brauche, auch für die Stabilität der Herrschaft. Das habe ich sozusagen auch so gesehen, dass es ein wesentliches Ziel des Krieges gewesen ist. Aber wir wissen natürlich auch aus der Geschichte des Krieges, und Russland weiß es auch, dass Kriege, die schlecht laufen, Herrschaft auch sehr schnell destabilisieren. Also in Russland, die russische Revolution von 1905, war das Ergebnis des gescheiterten Kriegs gegen Japan. Und von daher sehe ich müssen wir, glaube ich, die Frage stellen, Herr Heusgen, ein Momentum für was? Sie sagen, es ist ein Momentum, aber ein Momentum für einen Gamechanger im militärischen Sinne in diesem Krieg, also dass jetzt Taurus und F-16 das leisten sollen, was Leopard und so weiter nicht geleistet haben? Oder geht es da um die Möglichkeit, dass beide Seiten so festgefahren sind, dass es Verhandlungen geben wird können, obwohl es im Moment da nicht danach aussieht?
Ja, wir wollen natürlich Verhandlungen und dieses Morden, dieses Sterben muss ein Ende führen, zu einem Ende kommen. Und das kann aber nur erreicht werden gegenüber Russland, dass Russland dann Abstriche macht, dass es zu wirklichen Verhandlungen kommt. Das geht nur aus einer Position der Stärke. Deswegen ist es so wichtig, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, dass sie Territorien zurückgewinnen kann, dass Wladimir Putin langsam scheint, da dunkle Wolken aufzuziehen, dass er sieht, er kann sein Ziel, wir müssen ja dran denken, was wollte er? Er wollte die Regierung in Kiew absetzen, die Nazi-Regierung, er wollte die ganze Ukraine wieder ins Russische Reich integrieren, da hat er schon Abstriche gemacht. Also eine Position der Stärke und dann kann man, wenn man das führt, inklusive und so weiter, wenn man dann eine stärkere Position hat, dann wird vielleicht Putin dann irgendwann mal sagen, so, also jetzt bin ich bereit zu sprechen. Und Voraussetzung ist natürlich, dass er mit dem wirklich legitimen Präsidenten der Ukraine, Zelensky, spricht. Soweit sind wir noch nicht, aber wir sollten weiter unterstützen. Das sind gute Signale diese Woche und vielleicht kommen wir dann zu einer Situation, in der dieser schreckliche Krieg aufhören kann.
Mit dem Momentum würde ich gerne noch mal weitermachen. Mit dem Gamechanger war immer Militär gemeint, welche Waffen liefern wir noch, Taurus vielleicht jetzt noch obendrauf. Aber das wird immer wieder gesagt, das löst das Patt nicht wirklich auf. Ich habe den Eindruck, dass in dieser Woche auch mit der Wiederaufbaukonferenz gesagt wurde, wir müssen auch jetzt in diesen Kriegszeiten aufbauen und zwar massiv, vor allen Dingen die Infrastruktur, Energiesektor und Wasserversorgung zum Beispiel, um die Ukraine fachlich zu unterstützen, aber auch moralisch und natürlich finanziell. Das ist noch mehr als das Militärische. Und kommt da tatsächlich so etwas hinein wie ein Wind of Change, der die Menschen auch wieder bestärkt und eben nicht so schwach erscheinen lässt, wie das Herr Solti eben beschrieben hat, nach dem Motto, die laufen alle weg?
Ja, da hätte ich sowieso noch mal eine Anschlussfrage an Herrn Solti. Die müssen wir nicht gleich beantworten. Aber wie kommen Sie auf die Fahndungsausschreibung, Ausrufung von 100.000 Menschen in der Ukraine?
Es waren 95.000.
Wen meinen Sie damit?
Es gab ja 5.500 Festnahmen, die sozusagen sich nicht nach ihrem Einrufungsbescheid, nach dem neuen Wehrgesetz, sich bei den Militärbehörden gemeldet haben. Und das ist ja eine hohe Zahl. Wir haben ja genügend Berichte auch darüber, wie...
Gut, dann ist das klar. Mhm.
Ja. 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 Mhm.
Also zu dem Wiederaufbau. Ich finde, das Wichtigste in bei dieser Wiederaufbaukonferenz, das eine ist der Spirit, auch diese Solidarität, die die Ukraine erfährt. Ganz, ganz klar. Aber das viel, viel Wichtigere ist, jetzt den Menschen eine Lebensgrundlage zu erhalten. Denn das heißt, wenn die Stromproduktion zusammenbricht, wenn die 80% der Wärmekraftwerke nicht funktionieren, der Winter ist schneller da, als wir denken, wenn Wasserversorgung nicht funktioniert, wenn Straßen kaputt sind, Lieferungen nicht ankommen, wenn also die Lebensfunktionsfähigkeit der Menschen in der Ukraine nicht gegeben ist, dann ist es eine Frage der Zeit, wann sie zum Beispiel aus Kharkiv abwandern, fliehen. Wir haben es dann wieder mit großen Flüchtlingswellen zu tun. Und das ist etwas, was erstens die Menschen selber nicht wollen. Die haben jetzt so lange ausgeharrt in diesem Krieg. Und man muss es ihnen ermöglichen, dass sie zumindest die Basis irgendwie haben für dieses Überleben. Das ist das Allerwichtigste, dass dieses Überleben funktioniert. Darum geht's. Und deshalb ist Wiederaufbau eigentlich fast das verkehrte Wort, finde ich, für diesen Teil der Aufgabe. Und wenn wir aber über den Wiederaufbau sprechen, dann finde ich das wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie lange sich die Zivilgesellschaft, nämlich eigentlich praktisch von Beginn an der Invasion, Gedanken darüber macht, wie müssen wir dieses Land hinterher aufbauen. Und völlig klar war, man muss es nicht wieder aufbauen im Sinne, das Alte wird wieder, da werden die Backsteine abgeklopft und wieder zusammengemörtelt oder so, sondern völlig klar ist, der Aufbau muss mit einer Modernisierung einhergehen, in jeglicher Hinsicht. Natürlich, also bei Energie, zum Beispiel klimaneutrale Energie, wo immer es möglich ist. dann, und das fand ich ein wirklich ganz wichtiges Signal in dieser Woche, die Rolle von Frauen. Das ist in Osteuropa nicht ganz selbstverständlich. Frauen übernehmen sehr viele Funktionen, aber sie sind nie oder seltener in Führungsfunktionen. Und es wurde gesagt, die auf den Frauen lastet im Moment wahnsinnig viel. Die Männer sind an der Front. Natürlich nicht alle, aber ein großer Teil. Und sie müssen die Kinderbetreuung fortsetzen, was die Schulen zum Beispiel oder Kindergärten nicht übernehmen, weil sie zerstört sind, schlicht und ergreifend zerstört sind. Sie müssen das Geld verdienen. Sie müssen Berufe übernehmen, in denen sie gar nicht ausgebildet sind. Und es gibt in der Ukraine nicht so etwas wie eine Erwachsenenbildung. Also, dass man sagt, man lässt sich mal umschulen von der Sekretärin zum Busfahrer. Das gibt's als Struktur überhaupt nicht. Und man merkt eben auch, was es da für Nachholbedarf gibt. Und es gibt dieses Verständnis, diese Mitverantwortung der Frauen, die sie jetzt bekommen und übernehmen, dass die bleiben muss hinterher. Und das finde ich wirklich ein wichtiges Signal. Und wer die ukrainische Zivilgesellschaft kennt, der weiß, die hakt nach, die guckt da ganz genau hin.
Sabine Adler, die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, haben Sie gerade gehört im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen heute nach der Wiederaufbaukonferenz vor der Schweizer Friedenskonferenz über die Ukraine, über Russland. Auch mit Christoph Heusgen, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, und Inga Solti von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bleiben wir jetzt noch einmal bei den Konsequenzen oder Folgen beabsichtigten der sogenannten Wiederaufbaukonferenz. Da geht es ja um die Rolle der Frauen, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Adler, aber es geht natürlich auch darum, die Wirtschaft des Westens, der Europäischen Union, eng zu verbinden mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft in der Ukraine, sie möglicherweise auch schon einzubinden in diese ganzen Strukturen. Die Beitrittsverhandlungen sollen schon Ende des Monats beginnen. Ist dieses auch ein Momentum, was politisch und ökonomisch jetzt in Angriff genommen wird, um die Ukraine schon einzubinden in das, was später sein soll, nämlich eine Anknüpfung an den Westen, in die NATO und auch in die Europäische Union, Herr Heusgen?
Wir fangen ja nicht bei Null an. Diese Verbindungen, die Intensivierung, die Verbindungen in die Ukraine, die Stärkung des Landes hat ja nicht erst jetzt nach 22 angefangen, sondern das hat seit dem Maidan, das hat seit der ersten russischen Invasion 2014, 15 auch schon angefangen. Es gibt unglaublich viele Verbindungen. Das sind Verbindungen von Bürgern, das sind Verbindungen von Kommunen, das sind viele Unternehmen, die in der Ukraine sich engagieren. Diese Hilfsbereitschaft, das kriegt vielleicht jeder in seinem dort, wo er wohnt, auch mit, was da passiert. Und das ist schon mal eine sehr solide Basis. Und das bekommt natürlich jetzt durch die Perspektive der EU-Mitgliedschaft nochmal einen besonderen Antrieb. Aber mein Eindruck ist, wir sind da auf gutem Weg. Ein Punkt ist mir trotzdem wichtig, oder zwei Punkte. Das eine, ich wollte, was Frau Adler gesagt hat, nochmal unterstützen, was die Rolle von Frauen anbelangt. Sie erleben das ja auch. Ich bin unglaublich positiv überrascht, wie viel Frauen auch im politischen Geschäft aktiv sind. Diese Woche bei der Münchner Sicherheitskonferenz die stellvertretende Ministerpräsidentin bei uns. Wir haben so viele Abgeordnete und auch andere Politiker, die auch international auf Konferenzen auftreten und die Interessen des Landes wahrnehmen. Das ist schon schwer beeindruckend. Der zweite Punkt, ein bisschen Wasser in den Wein. Die Wirtschaftsstrukturen in der Ukraine waren immer in der Vergangenheit oligarchisch aufgebaut. Und diese Strukturen zu verändern, das bedarf Zeit. Ich glaube, da ist jetzt einiges Umdenken, aber wir dürfen das nicht unterschätzen. Die Arbeit, die gemacht werden muss, um so etwas wie eine moderne Marktwirtschaft in unserem Sinne hinzubekommen. Da sind die ukrainischen Strukturen oft sehr schwerfällig, die Bürokratie korruptionsanfällig, schwerfällig. Also da muss noch einiges erfolgen. Mein Eindruck ist, die Ukrainer sind sich dessen bewusst und müssen dann auch die Beharrungskräfte da auch ein bisschen beiseite drängen.
Ihr Vorgänger als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat gestern gesagt, das sei die Nabelschnur. Die Menschen müssten emotional, moralisch, finanziell unterstützt werden und eben auch die Zivilgesellschaft, damit sie sich nicht verloren fühlen.
Ja, absolut. Und ich glaube, das passiert ja. Ich glaube schon, dass die Solidarität auch zwischen Deutschland und der Ukraine und Polen, Ukraine und vielen anderen. Die ist weiter da. Und es hält auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in vielen unseren Städten Flüchtlinge aufgenommen haben, die dann auch sich integrieren und die das auch dann zusammen mit den Familien, die sie aufgenommen haben, dann weiter betreiben. Also mein Eindruck ist, jedenfalls aus meiner Heimatstadt Neuss, ist es so, dass da eine sehr starke Solidarität mit der Ukraine ist. Und das ist nur ein Beispiel für viele andere Gemeinden in Deutschland.
Ja, Herr Scholti, es wird immer gerne kritisiert, dass wir bei der Lösung des Konfliktes immer nur auf das Militärische schauen und immer so tun, als fände das andere nicht statt, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch Verhandlungen und Gespräche. Aus Ihrer Sicht, was läuft da schon?
Also mir scheint, oder ich würde gerne noch was dazu sagen, also zur Frage, was denn eigentlich Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung heißt, also die mit diesem Krieg überzogen worden ist. Also wenn es um die, was mit Herrn Ischinger als Nabelschnur oder als was Frau Adler als die moralische finanzielle Unterstützung für ein Wind of Change genannt hat. Nach meinem Dafürhalten wäre es Teil der Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung, die Privatisierungsprogramme, die BlackRock im Bündnis mit der ukrainischen Regierung zum Beispiel durchführt, die größten Privatisierungen seit dem Ende der Sowjetunion sein wollen, dass das nicht im Interesse der ukrainischen Bevölkerung ist und dass Solidarität bedeuten würde, diese Privatisierung von Staatseigentum und Volkseigentum zu verhindern. Genauso wenig ist es in meinen Augen eine Frage der Solidarität, den nach Deutschland geflohenen, wehrfähigen ukrainischen Männern das Bürgergeld entziehen wollen, wie es Herr Kiesewetter von der CDU tun will. Also das sind meines Erachtens keine Schritte zur Solidarität mit der einfachen ukrainischen Bevölkerung. Und in meinen Augen würde eben zur Solidarität auch gehören, dass man Kriegsdienstverweigerer aus Russland, aber auch aus der Ukraine, dass man sie zu ihrem Recht kommen lässt, sich nicht in einem nicht zu gewinnenden Stellungs- und Abnutzungskrieg verheizen zu lassen.
Bleiben wir dann mal kurz beim Thema Solidarität. Da geht es natürlich auch um die westlichen Öffentlichkeiten, die für die Politiker ja immens wichtig sind, um ihre weiteren Entscheidungen zu treffen. Da wird jetzt gesagt, und Selenskyj hat es ja selber auch auf der Friedenskonferenz gesagt, man müsse sehr aufpassen, dass die rechtspopulistische Rhetorik nicht weiter um sich greift, sei gefährlich für die Staaten des Westens, Europas nach der Europawahl deutlich zu sehen. Wie sehen Sie es alle hier zusammen in der Runde? Ist der Ukraine-Krieg und die relative Pattsituation, in der wir in diesem Jahr gelandet sind, ein Grund dafür, dass Rechtsextreme, in diesem Falle AfD, in Deutschland erstarkt sind? Herr Scholti, fangen Sie ruhig an.
Was wir erleben in Deutschland ist ja eine innere Zeitenwende, in der autoritäre Politiken, illiberale Politiken, militaristische Politiken, also die wir eigentlich historisch mit der Rechten identifizieren, Begriffe der nationalen Sicherheit, der Autarkie, die aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhundert der Rechten stammen, jetzt eigentlich von liberalen Parteien durchgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vernachlässigen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass im Ergebnis des Ukraine-Kriegs natürlich auch unsere Gesellschaften sich nach innen verändern und ob das die Richtung ist, in die wir gehen wollen. Also dass aus der Angst vor der Bedrohung durch den Autoritarismus von außen eigentlich ein Autoritarismus im Inneren sich breit macht, lange bevor die AfD oder andere rechtsautoritär nationalistische Kräfte ans Ruder kommen.
Die zugespitzte Frage aufgrund dieser Argumentation, die Sie jetzt gerade liefern, ist, ob die AfD davon profitiert.
Zweifellos. Also von der Friedensfrage hat sicherlich keine Partei so stark profitiert wie die AfD.
Herr Heusken, wie sehen Sie das?
Ja, die AfD hat schon 2014, 2015 im Anschluss nach der Annexion, der völkerrechtlichen Annexion der Krim, hat sie sind schon Abgeordnete auf die Krim gereist. Die AfD hatte schon immer eine sehr starke Neigung zu diesem autoritären russischen Regime. Und wir sehen das jetzt ja auch bei den verschiedenen Skandalen, die vorkommen, dass die AfD sehr nah an dem putinschen System ist. Wir haben ja, und also ich habe mich jedenfalls für das Parlament, für uns geschämt, dass die AfD ähnlich wie die BSW nicht mal bereit waren, dem ukrainischen Präsidenten im Bundestag zuzuhören. Also wie tief muss man sinken in einem demokratischen Staat, dass man einem demokratischen Führer, der von einer breiten Mehrheit gewählt ist, der in einem Krieg gegen einen Aggressor ist, dass man da nicht bereit ist zuzuhören. Also das ist schon eine besondere Entwicklung, die die AfD da genommen hat. Da ist sehr viel russischer Einfluss drin. Und ich meine, das geht jetzt zu weit. Ich bin da kein Spezialist, um die Quellen oder die Ursprünge der AfD zu sehen. Aber wenn Sie sehen, wie ein Björn Höcke, vielleicht der maßgebende Mann, ja, gerichtsfest Faschist, als Faschist bezeichnet werden kann, wie das faschistische Denken ist, dass er dann auch versucht, in Politik umzusetzen. Und wenn man sich das mal jetzt ganz abstrakt, ohne Namen, vom Inhalt mal anschaut, also ich würde sagen, das sind viele Sachen, das würde Wladimir Putin auch sagen. Also da sind sehr starke Affinitäten. Und ich glaube, es ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen vor allen Dingen verhindern, dass diese, ich würde das, das Klingbeil hat sie neu als Nazi-Partei bezeichnet, also dass diese Alt-Nazis sozusagen, dass da etwas passiert, dass sie nicht diese Unterstützung in der Jugend bekommen. Das macht mich am meisten besorgt, dass jetzt unter den Jugendlichen auch eine große Anzahl die AfD gewählt haben. Und da muss man drauf eingehen.
Nun ist halt der Erfolg nach Umfragen auch zurückzuführen auf ein mangelndes oder auf ein sehr stark gestörtes Sicherheitsgefühl. Und der Krieg spielt dabei eine große Rolle. Wir haben aber noch eine andere Partei am linken Spektrum, Sabine Adler, das BSW, die auch sehr stark profitiert haben. Wird da populistisch das mangelnde Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ausgespielt?
Das wird gnadenlos ausgenutzt und es wird wirklich ein Keil getrieben in die Politik, aber auch in die Bevölkerung. Und zwar zwischen Ukraine-Unterstützern und den sogenannten Friedenspolitikern. Und dass das möglich ist, dass eine solche Irreführung auch möglich ist, dass jemand, dass den Ukraine-Unterstützern abgesprochen wird, dass sie für Frieden sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Regierungsparteien es wirklich nicht geschafft haben, zu erklären, warum diese Unterstützung in Form von Waffen so wichtig ist. Das ist so, wenn ein Haus brennt und es ruft jemand nach der Feuerwehr und man kriegt immer nur die Wasserflaschen gereicht. So ist das Bild. Es braucht die Feuerwehr, um dieses brennende Haus zu löschen. Und deshalb ist der Kanzler auch in seinen Taten ja bereit, Waffen zu liefern, auch in großem Umfang Waffen zu liefern. Aber wenn er nicht erklärt, dass Wasserflaschen für das Löschen eines Brandes nicht helfen, dann versteht man das auch nicht so ohne weiteres. Denn natürlich sind Waffen erstmal Geräte, mit denen man Krieg führen kann, mit denen man töten kann. Und diese schlechte Argumentation von Anfang an, das begann mit der Annexion der Krim, auf die praktisch wirklich ganz maue, ganz müde Reaktionen im Westen erfolgt sind auf diesen Völkerrechtsbruch und hat sich eben fortgesetzt dann über die Inbetriebnahme von Nord Stream 1, Nord Stream 2 gebaut. Also als wäre nichts gewesen, es wurde immer durchgelassen und mit einem Mal kommt eine Bundesregierung da auf die Idee, die Ukraine tatsächlich zu unterstützen und ihr beizustehen. Das hat sie 10 Jahre lang kaum gemacht, aber dann fängt sie an, es zu machen, zögerlich und erklärt noch nicht mal, warum sie es in dieser Art und Weise macht. Also es ist ein solches Kommunikationsdesaster, in das natürlich geschulte russische Propagandisten mit Leichtigkeit reingehen und die Gunst der Stunde erkennen und auch nutzen und sie im Übrigen auch mit Finanzströmen nochmal zusätzlich füttern. Ich kann kaum verstehen, wie ein Bündnis Sarah Wagenknecht innerhalb von wenigen Wochen es schafft, eine Materialschlacht bei der Europawahl derartig gleichberechtigt mitzuführen. Also wir haben Plakate, Wahlveranstaltungen, Plakate gesehen, als würde diese Partei schon jahrelang existieren, als würde diese Partei schon jahrelang auch staatliche Gelder bekommen und sich wirklich der Unterstützung sicher sein und sie einsetzen können. Das ist ja bei diesem Bündnis nicht der Fall. Das ist eine Neugründung und die ist aber finanziell offenbar in einer erstaunlichen Kraft unterwegs. Und das wirft bei mir jedenfalls Fragen auf.
Kommt das Geld aus Moskau?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich stelle erstmal die Frage. Ich stelle die Frage, wie das möglich ist. Vielleicht weiß man das in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Das würde ich jetzt gleich weitergeben, die Frage an Herrn Solti.
Ja, wir sind ja die Stiftung, die parteinahe Stiftung der Linkspartei, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ich möchte aber also davor warnen, die sozusagen den Aufstieg der AfD und auch jetzt des BSW allein auf die Wirksamkeit von Ideologie zurückzuführen. Also man muss sich eben verdeutlichen, dass dieser Krieg, der den breite Teile der Bevölkerung für nicht gewinnbar halten, bei dem breite Teile der Bevölkerung Angst haben vor einer Eskalation dieses Krieges in der Ukraine, aber auch über die Grenzen der Ukraine hinaus, dass eben breite Teile auch von extremen Verarmungsprozessen betroffen sind. Also wir haben in Deutschland im letzten Jahr 30% der Bevölkerung, die über keinerlei Ersparnisse verfügt haben, um auf die Teuerung zu reagieren. Wir haben fast 2/3 der Bevölkerung gehabt, die ihr gesamtes monatliches Arbeitseinkommen für die Deckung der laufenden Kosten ausgegeben hat. Also die Studie vom WSI-Tarifarchiv zeigt, dass das Ausmaß der Reallohnverluste in Deutschland im Ergebnis dieses Krieges. Von daher gibt es eben auch große Interessen, dass dieser Krieg schnellstmöglichst beendet wird. Das ist natürlich hauptsächlich im Interesse der ukrainischen Zivilbevölkerung, die in diesem Krieg leidet, aber auch im Interesse der unteren Klassen, die diesen Krieg fechten, natürlich insbesondere auf russischer Seite, aber eben auch auf ukrainischer Seite, weil die unteren Klassen sich eben solch einem Krieg immer weniger entziehen können. Es ist im Interesse der europäischen Bevölkerung, im Interesse der Stabilität der Europäischen Union und insbesondere im Interesse der afrikanischen Staaten, die diese Inflation ungebremst trifft und die höhere Inflationsraten haben als noch während des arabischen Frühlings. Und also was an Destabilisierungspotenzial für Europa da droht, das ist etwas, das viele Leute sehen und aus diesem Grund, glaube ich, nicht bereit sind, die dominante Außenpolitik Deutschlands in Bezug auf die Ukraine mitzutragen.
Christoph Heusgen.
Ich glaube, dass der große Fehler darin liegt, was Frau Adler eben gesagt haben, dass die Politik, die Regierung zu wenig klar macht, was hier auf dem Spiel steht. Denn wenn man jetzt einfach sagt, so die Ukraine soll abrüsten, wir geben ihr keine Waffen mehr, das wird auf Dauer den deutschen Steuerzahler, den Deutschen ja noch sehr viel mehr beeinträchtigen. Wladimir Putin hat es ja gesagt, nur weil der Ukraine die Munition ausgeht, höre ich doch nicht auf. Und Wladimir Putin hat ja gesagt, wenn er gewinnt und Lavrov, dann ist die Moldau dran und
das Baltikum.
Bitte?
Das Baltikum.
Das Baltikum und Wladimir Putin hat ja schon immer wieder, ist so ein Hobby-Historiker, hat schon gesagt, wo Russland überall schon mal sein Imperium hatte. Ja. Ich glaube, und wenn ich das sagen darf, Herr Soldi, und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass man das nochmal den Leuten in Erinnerung ruft. Einen ganz grundsätzlichen Fakt. Diese Ukraine ist unabhängig geworden und hatte alle Möglichkeiten, sich zu verteidigen, nämlich auf ihrem Territorium waren Nuklearwaffen stationiert. Und dann hat dieses Land 1994 auf großen Druck der Russen, auf unseren Druck auch, wir sind ja immer für Abrüstung, gesagt, okay, ich bin bereit, diese Waffen abzugeben. Dann gab es dieses Budapester Memorandum und in diesem Memorandum hat Russland eine Garantie ausgestellt für die territoriale Souveränität und Integrität des Landes. Und seinerzeit ist das auch noch ein sogenanntes Dokument des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen geworden, um dem noch mehr Gewicht zu geben. Der seinerzeitige Botschafter Russlands war ein gewisser Sergei Lavrov. Und wenn man jetzt sagt, also die Ukrainer brauchen keine Waffen, sie sollen einfach sagen, wir sind bereit zu verhandeln. Die Ukrainer wissen das. Wirklich, Herr Solti, es ist keine Option für die Ukraine. Sie hat sie in der Vergangenheit gemacht. Sie hat schwer, ist sie darum bestraft worden, dass sie diese Naivität hatte und die Nuklearwaffen hat verschrotten lassen, was aus unserer Sicht sehr gut war. Und deswegen kann man von diesem Land jetzt nicht verlangen zu sagen, okay, wir legen jetzt die Waffen nieder und wir hoffen darauf, dass das schon nicht so schlimm kommt. Nein, das Leiden der Menschen, der Ukrainer, würde viel schlimmer. Sie haben doch mitbekommen, was in Butscha los ist, was in Mariupol los ist, in Irpin los ist. Sie wollen doch nicht wirklich glauben, dass die Ukrainer jetzt glücklich wären, wenn sie keine Waffen mehr kommen, dass ihnen dieses Schicksal blüht.
Es ist ja unbenommen, dass Russland doppelt das Budapester Abkommen gebrochen hat. Also mit der Krim-Annexion oder dem Anschluss der Krim und dann eben jetzt 2022. Und trotzdem müssen wir darüber diskutieren, was die beste Option aus einer Reihe von schlechten Optionen ist. Also wie kann man das Blutvergießen beenden und was ist eigentlich die Exit-Strategie? Also weil ich höre immer, die Ukraine muss unterstützt werden. Das meint einerseits jetzt den Wiederaufbau, aber vor allem natürlich die militärische Unterstützung. Das haben Sie jetzt auch nochmal deutlich gemacht. Und bis zu welchem Punkt? Also ist jetzt Taurus der Gamechanger? Taurus, also Sie wissen selber ja, wie viele Atomsilos und atomare Sprengköpfe auf dem Weg zu Moskau liegen. Sie wissen auch, was das für das atomare Gleichgewicht zwischen Russland und den USA bedeutet, dass jetzt die Frühwarnsysteme für Atomwaffen aus dem Indischen Ozean ausgeschaltet wurden. Also was ist der Punkt? Was will man mit den Waffenlieferungen erreichen? Was ist das konkrete Ziel, das auch realistisch zu erreichen ist? Und Herr Heusgen, Sie haben ja selber gesagt, also wenn jetzt es heißt Moldau oder Baltikum, Sie haben benannt, dass Russland seine Ziele korrigiert hat. Ich würde noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass Russland das Ziel gehabt hat, das gibt die Militärstrategie einfach gar nicht her, die gesamte Ukraine einzunehmen, geschweige denn das Baltikum einzugreifen. Man nimmt ein Land mit damals noch 44 Millionen Einwohnern nicht mit 190.000 Soldaten ein. Das ist einfach nicht zu pazifizieren. Das heißt also, wir müssen darüber reden, was waren die eigentlichen primären Ziele Russlands? Was müssen die Ziele der Ukraine für ihre eigene Sicherheit sein und wie kann es gelingen, jenseits dieses Blutvergießens da einen Kompromiss zu vermitteln?
Ich glaube, man muss sich wirklich verabschieden davon, dass einmal gesetzte rationale Ziele, wie Sie es jetzt sagen, Putin hat wahrscheinlich das Ziel gehabt, das wissen wir nicht. Das weiß man noch nicht mal in Russland, in der Bevölkerung. Das weiß man mutmaßlich nur im Kreml, was Putin und auch da nur ein sehr kleiner Teil, was Putin wirklich vorhat. Was wir aber erlebt haben, dort, wo die russische Armee hinkommt, richtet sie Terrorregime ein. Das haben wir seit 2014 erlebt. Wenn wir die besetzten Gebiete von Donetsk und Luhansk angucken, wenn wir dort die Folterberichte lesen, es gibt inzwischen Bücher von einem Foltergefängnis zum Beispiel in Donetsk, das ist immer noch in Betrieb. Isolatia. Dort hat ein Journalist fast 3 Jahre ausgeharrt und hat das minutiös aufgeschrieben, was da in, also das Folter wirklich ein verbreitetes Mittel für den Druck auf die Bevölkerung ist. Das heißt, die Ukrainer wissen es, die Balten wissen es auch, die haben es nämlich zu Sowjetzeiten schon erlebt, was passiert, wenn die russische Armee in ihren Ländern ist und dort das Sagen hat. Und jetzt können wir natürlich sagen, naja, zu uns kommen die nicht, die sind ja nur in der Ukraine. Putin hat die Grenzen beschrieben in etwa, die das Russische Reich hatte. Zum Russischen Reich haben auch Teile Polens gehört, unter anderem. Diese Armee ist im Zweifel schneller an unseren Grenzen, als wir gucken können. Und das ist etwas, was, finde ich, auch in der gesamten Argumentation auch der Bundesregierung wieder, auch der Vorgängerregierung, wirklich eine zu geringe Rolle spielt, klarzumachen, was bedeutet das, wenn diese russische Armee ein Land besetzt und auf der anderen Seite klar zu machen, es wird doch nicht nur mit Waffenlieferungen geholfen, sondern es wird doch auch verhandelt. Es ist Stichwort Sicherheitsabkommen. Herr Heusgen hat es angesprochen, Budapester Memorandum. Die Ukraine sagt, für einen Friedensabschluss, wie immer er aussehen wird, braucht die Ukraine hinterher Sicherheitsgarantien. Denn das ist ihre Lehre aus der Geschichte, Sicherheitsgarantien. Jetzt sind, ich glaube, so an die 2 Dutzend verabschiedet worden. Das letzte war das Sicherheitsabkommen mit den USA. Zitat von Putin heute. Dieses Sicherheitsabkommen ist null und nichtig. Das ist ein Bluff. Das können Sie ja unterschreiben, aber es gilt nicht. Das heißt also, Putin sieht sehr genau und reagiert ja auch deshalb so empfindlich, dass sich die Ukraine dieses Mal mit internationaler Hilfe absichern möchte.
Wir stehen kurz vor dieser Konferenz, die vielleicht eine Verhandlungskonferenz vorbereiten kann. Herr Heusgen, Sie haben mal gesagt, Putin hat diese ganzen Verträge, Budapester Memorandum, Minsk in die Tonne getreten. Was kann uns hoffen machen, dass er einen Friedensvertrag, so es zu dem überhaupt kommt, nicht auch wieder in die Tonne tritt?
Genau.
Und Sie waren als Berater der Kanzlerin Merkel am Minsker Abkommen bei der Verhandlung als Akteur maßgeblich auch beteiligt. Aus Ihrer Erfahrung, wie können wir jetzt die sogenannte Exit-Strategie finden? Was für ein Vertrag könnte am Ende da stehen, der uns weiterbringt? Und wie könnten wir dann Putin davon abhalten, den wieder in die Tonne zu treten?
Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in der Tat, dass die Minsker Verhandlungen und den Versuch der Umsetzung in vielen Tag- und Nachtsitzungen zu sehen, können wir aus diesem Konflikt, den wir hatten 2014, 2015, wo es durch Minsk gelungen ist, zumindest den Konflikt zu stoppen, können wir daraus eine diplomatische Lösung finden? Wir haben alles daran gesetzt, es ist nicht gelungen. Und auch die Erfahrungen aus Minsk, die Erfahrung aus Budapest, sagt mir ganz klar, Ja, man wird ein Verhandlungsergebnis haben, aber man braucht Garantien. Und Frau Adler, ich bin ein bisschen bei Wladimir Putin. Ich glaube, eine richtige Garantie ist nur eine NATO-Mitgliedschaft. Denn wir dürfen nicht vergessen.
Sind wir einverstanden?
Sie dürfen nicht vergessen, wir reden das Budapester Memorandum. Das ist ja nicht nur, Russland gewesen. Budapester Memorandum haben auch die Amerikaner und ich glaube, Engländer haben ja auch diese Garantien gegeben und das hat den.
Aber
den
ich glaube, Sie sind nicht wirklich bei Putin, denn der sieht die NATO-Mitgliedschaft dann doch noch ein bisschen anders als Sie.
Nein, ich bin bei Putin, wo er sagt, also diese Abkommen,
sind nur nützlich.
Ich würde nicht so weit sagen, aber ich bin insofern bei Putin, als ich sage, also, das reicht noch nicht, ne? Und der Putin sagt null und nichtig, weil er für den ist, gilt kein Vertrag. Ja. Deswegen geht es nur mit einer Härte. Die Frage ist, ob, aber da kommt das führt zu weit. Ist Deutschland, ist die NATO, ist die Amerika bereit, so viel zu investieren in einen Artikel 5 Beistandsverpflichtung, also in NATO? Aus meiner Sicht ist aber das Einzige, was einen Ukrainer in Zukunft ruhig schlafen lassen würde.
Herr Solti dazu. Welche Exit-Strategie kann es geben?
Also ich glaube, es wird keine militärische Lösung des Konfliktes geben. Das heißt also, man muss sehr genau schauen, was jetzt auch an Eskalationspotenzial in den Konflikt eingelagert ist. Ich sehe ja allein durch die numerische Überlegenheit Russlands eine strukturelle Logik der zunehmenden Involvierung der NATO. Also dass es zunehmend die NATO im Sinne von Macron dazu gedrängt wird, sich auch mit eigenen Truppen an diesem Konflikt zu beteiligen. Dazu darf es natürlich nicht kommen, weil das wäre dann ein dritter Weltkrieg mit im Atomzeitalter, der niemals geführt werden darf. Diese Diskussion brauchen wir. Welche Zweck-Mittel-Relation haben wir eigentlich mit den zu liefernden Waffen? Welche Ziele sollen sie und können sie erreichen und welche Ziele nicht? Und dann würde ich auch noch mal davor warnen, also das, was in Reden von russischen Staatsführern oder von Putin zu hören ist, dass es eben immer noch einen Unterschied gibt zwischen können und wollen und dass es ein bisschen bange machend ist, also zu sagen, dass Russland mit dem Wirtschaftspotenzial von Italien, das in konventionellen Waffen und auch was die Streitkräfte anbelangt, ist den europäischen NATO-Staaten allein, geschweige denn der NATO insgesamt, haushoch unterlegen ist, dass diese russische Staatsführung so wahnsinnig sein könnte, zu glauben, nachdem sie selbst den Donbass nicht militärisch ganz besetzen kann, dass sie glauben könnte, die Ukraine zu besetzen und dann sogar die NATO am Baltikum anzugreifen.
Herr Scholti,
das halte ich für ausgeschlossen.
Herr Scholti, Ihre Ex-Parteifreundin Wagenknecht hat gesagt, so verrückt würde Putin nicht sein, am Vorabend der Invasion die Ukraine zu überfallen. Also ich glaube, Putin sollte man mitunter ernster nehmen, als Sie das vielleicht jetzt so andeuten. Vielleicht habe ich Sie auch jetzt
missverstanden. Geirrt haben sich da ja fast alle.
Ja, aber es haben sich nicht diejenigen geirrt, die Putins Brief gelesen haben, beziehungsweise sein Essay gelesen haben über die Einheit von Ukraine und Russland. Und in der Ukraine hat man das sehr genau als eine Kriegserklärung empfunden und der Krieg kam ein Dreivierteljahr später. Also da muss man, finde ich, vorsichtig sein. Ich glaube, dass dieser Krieg tatsächlich dann endet, wenn China sich entscheidet, die Unterstützung für Russland aufzugeben, wenn sich China für eine Vermittlerposition entscheidet und tatsächlich dann beide Präsidenten an einen Tisch bekommt. Das wiederum, glaube ich, entscheidet sich nicht vor Anfang nächsten Jahres, nämlich wenn feststeht, wer ist der neue US-Präsident und welche Strategie fährt der neue US-Präsident. Setzt er auf eine Konfrontation, auf eine bipolare Welt zwischen Amerika und China oder sieht man davon ab und versucht, einigermaßen gut miteinander auszukommen?
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur zum Thema Ukraine. Sie hörten zum Schluss Sabine Adler, die Osteuropa-Korrespondentin und Expertin des Deutschlandfunks, Christoph Heusgen, den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und Inga Solti von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich danke Ihnen sehr für diese angeregte Diskussion.